Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallihallo aus Hannover und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. 14 Tage sind wieder mal wie im Fluge vergangen und schon geht es heute mit der aktuellen Folge weiter. Zu Gast ist bei mir diesmal Stefan Seidel, der zum einen natürlich selber erfolgreicher aktiver Spieler war und seit Jahren ähnlich erfolgreich als Schiedsrichter unterwegs ist. Deswegen wollen wir heute nochmal eine etwas andere Perspektive als in den bisherigen Episoden mit reinnehmen. Und bevor es aber mit dem Gespräch mit Stefan losgeht, wollen wir uns mal anhören, was andere zur Rolle des Schiedsrichters im Wasserball sagen. Anschließend wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zuhören. Also, los geht's, Mieze. Was sagst du denn zur Rolle des Schiedsrichters?
Welchen Einfluss hat der Schiedsrichter auf ein Wasserballspiel? Der Schiedsrichter hat definitiv einen großen Einfluss im Wasserball. Begründet liegt das darin, dass das Foul, das sogenannte, sei es ein einfaches oder auch ein härteres Foul, das Mittel der Wahl ist im Wasserball, um eine gewisse taktische Marschroute durchzuziehen. Und der Schiedsrichter natürlich ermessen muss, wie er das Ganze ahndet, von welcher Seite es ausgegangen ist und somit eine große Macht letztendlich in seinem Bereich liegt. Welche Eigenschaft eines Schiedsrichters ist aus meiner Sicht besonders wichtig? Ich denke, für einen Schiedsrichter ist es wichtig, selber ein klares Konzept zu haben, wie er die Regeln interpretiert und umsetzen möchte, dann definitiv eine Linie durchzuziehen. Und dabei kommt es gar nicht darauf an, ob jeder Schiedsrichter eine bestimmte Art von Foul gleich bewertet, sondern dass ein Schiedsrichter ein spezielles Foul immer gleich bewertet, sodass wir Spieler uns darauf einstellen können. Also ein konstant pfeifender Schiedsrichter mit einer klaren Philosophie, wie er die Regeln interpretiert, ist aus meiner Sicht immer ein guter Schiedsrichter. Was zeichnet einen guten Schiedsrichter aus? Ein Schiedsrichter sollte klare und nachvollziehbare Entscheidungen treffen und Ruhe ausstrahlen. Der Spielfluss sollte möglichst nicht durch den Schiedsrichter aktiv beeinflusst werden, denke ich, sondern der Schiedsrichter sollte natürlich die Regeln umsetzen, aber ansonsten versuchen, möglichst ein unauffälliger Begleiter der Partie zu sein. Ich würde gerne zum Abschluss noch einmal für alle Schiedsrichter die Lanze brechen und klarstellen, dass letztendlich, wenn es zu Beschwerden über den Schiedsrichter kommt, in der Regel nicht der Schiedsrichter das Problem ist, sondern die Mannschaft oder die Akteure, die die Regeln nicht einhalten. Denn nur weil häufig aktiv versucht wird, das Regelwerk zu dehnen oder eben das Foul als taktisches Mittel eingesetzt wird, was im Wasserball eben Natur der Sache ist, kommen Schiedsrichter in die Situation, häufig knifflige Entscheidungen treffen zu müssen. Und von daher fängt die harte Kritik eines Schiedsrichters eigentlich damit an, dass die Mannschaften versuchen, den Schiedsrichter in die Irre zu führen und ihn dazu verleiten, möglicherweise falsche oder nicht angemessene Entscheidungen zu treffen.
Ja, Stefan, herzliche Grüße nach Berlin. Mal wieder ein Berliner Gesprächspartner. Freut mich, dass wir heute nochmal so eine weitere Perspektive, nachdem wir jetzt ja nun ehemaligen Spieler, Trainer in den USA, Trainer in Deutschland und einen aktiven Spieler hatten, jetzt einen nicht mehr ganz so aktiven, dafür aber aktiven Schiedsrichter zu haben. Von daher freut es mich total, mich heute nochmal mit dir über eine andere Perspektive des Wasserballs im Podcast zu unterhalten. Vielleicht ja nochmal herzlich willkommen, vielleicht aus deiner Sicht, von dir aus nochmal so ein paar Worte zu deiner Person. Vielleicht magst du den Zuhörern vielleicht nochmal das eine oder andere aus der Vergangenheit und aktuell so ein bisschen berichten, wer du bist, wo du herkommst und warum wir uns heute unterhalten miteinander.
Ja, erstmal guten Abend nach Hannover. Ich bin Stefan Seidel, mittlerweile Wasserball-Schiedsrichter, habe aber lange Wasserball gespielt von 1990 bis 2006 und dann nahtlos übergegangen in die Schiedsrichterei, habe noch so ein paar Funktionärsaufgaben im Verein oder auch auf Verbandsebene zwischenzeitlich bewältigt, insofern immer dem Wasserball verbunden geblieben und darf jetzt auch seit 2007, das ging dann relativ schnell, darf ich auch Bundesliga-DWL pfeifen, habe da extrem viel Spaß und seit 2012 auch international unterwegs, so dass ich den Wasserballsport aus mehreren Perspektiven ganz gut beobachten kann.
Und dann hast du ja irgendwann, sag ich mal, beschlossen, mit dem aktiven Wasserball aufzuhören. Was machst du jetzt aktuell, also neben der Schiedsrichterei?
Neben der Schiedsrichterei bin ich spannenderweise mittlerweile auch im Sport. Ich habe 20 Jahre in einer Bank gearbeitet, bei der Berliner Bank. Und als die abgewickelt wurde von der Deutschen Bank, war das für mich ein Zeichen, auch mich beruflich umzuschauen und zu verändern. Und bin dann mit dem goldenen Handschlag ausgeschieden und habe, ja, wie es manchmal ist im Leben, über Zufälle, Umwege und günstige Gelegenheiten, bin ich Geschäftsführer bei Pfeffersport e.V. geworden, dem größten Inklusionsverein in Berlin. Tolle Aufgabe, reizvolle Aufgabe, macht extrem viel Spaß, man kann extrem viel bewegen. Tolle Menschen, die man kennenlernt, das ist großartig. Momentan natürlich aufgrund der Corona-Krise bisschen schwierige Situation. Wir verlieren Mitglieder wie auch andere Vereine, klar, aber wir sind auf einem guten Wege und hoffen, dass wir irgendwann wieder zum Alltag übergehen können und unsere Angebote für unsere Mitglieder wieder in vollem Umfang anbieten können.
Inklusiv oder Inklusionsverein, was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Das klingt erstmal so ein bisschen, vielleicht sagst du dazu nochmal zwei, drei Worte, weil es hört sich ja schon spannend an.
Ja, gerne. Also unter Inklusion verbinden viele ja das Thema, dass Menschen mit Handicap eingebunden werden, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Also wir wollen eben Sport für jedermann möglich machen. Sei es, wir gehen in Heime für Geflüchtete und bieten Sport mit denen an. Natürlich haben wir auch Menschen mit Handicap bei uns im Verein, die wir aber nicht in extra Gruppen unterbringen wollen. Ja, wir haben auch eine Rollstuhlbasketballabteilung, aber wir wollen eben gerade unser großes Steckenpferd ist im Kinderbereich, also Kinder zwischen, ich sag mal, 2 bis 9, 10 Jahren, wo wir ca. 1500 aktive Mitglieder haben. Und da wollen wir gerade reingehen und dort Sport für alle miteinander machen. Und da egal, welche Hautfarbe, ob mit Handicap oder ohne Handicap, wo die Kinder zusammen einfach sich betätigen und keine Unterscheidung machen. Wir haben ÜbungsleiterInnen mit Handicap, die wir mit einbinden, die bei uns Angebote machen. Das zeichnet uns aus, das ist ein großes Miteinander. Es gibt eine Veranstaltung, die wir jeden Donnerstag Nachmittag oder ein Angebot, wo nachmittags 400 Kinder in der Halle sind, von ganz klein bis schon etwas größer. Da geht einem das Herz auf, das macht echt Spaß und ja, das ist irgendwie so Hobby, Berufung, kann man gar nicht so richtig beschreiben und das macht einfach irre viel Spaß und bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Weg gefunden habe, finde ich.
Aber dann ist das ja, sage ich mal, wenn ich mir das jetzt so anhöre und höre, was ihr da macht, ja aktueller denn je, ne? Also
absolut, absolut. Also wir kriegen es ja mit, wir werden gefördert, wir haben in diesem Jahr für das letzte Jahr den goldenen Stern des Sports gewonnen. Ist die größte wir sagen so schön, der Oscar der Breitensportvereine. War echt eine tolle Überraschung und ein tolles Lob auch für unsere Arbeit. Großartige Geschichte und die Nachfrage ist da. Es wird die Politik guckt da sehr drauf. Man versucht in Sportstätten, wenn neue gebaut werden, uns mit einzubinden, um zu fragen, wie macht ihr das, was bedeutet das, welche Voraussetzungen brauchen wir. Man wird schon angehört.
Das ist ja dann, sage ich mal, wenn man das jetzt aus dem Wasserballsport kennt, auch eine soziale oder eine Aufgabe des Wasserballsports, ja, wie du schon sagst, besonders halt im Jugendbereich, da wirklich vollkommen frei von jeglicher Herkunft, Hautfarbe, was auch immer, die Kinder da zusammenzubringen. Und wenn das dann halt noch eine Stufe weitergeht in so einem wirklich dafür dediziert vorhandenen Verein und man dann auch wirklich, wie du schon sagst, Berufung und Beruf jetzt gar nicht mehr so richtig trennen kann und einem da wirklich nach getaner Arbeit oder bei der Arbeit dann wirklich regelmäßig das Herz aufgeht, besser geht's dann ja fast gar nicht. Ne? Also von daher hört sich das alles sehr spannend an. Und das ist ja jetzt, haben wir ja nun gehört, nur die eine Hälfte der Betätigung. Die andere Hälfte ist natürlich das aktiver Wasserballer gewesen und aktiver Schiedsrichter aktuell. Vielleicht, dass wir nochmal so aus der Historie heraus, wie bist du zum Wasserball gekommen, auch dann im Tor gelandet?
Ja, ich bin ein Kind des DDR-Sportsystems, wurde in der ersten Klasse als Schwimmer selektiert, bin zum Schwimmen gegangen, habe die normale, wie heißt es so schön, Kaderschmiede durchlaufen, war im Trainingszentrum Dynamo Adlershof, hieß es damals, Felix Dzerzhinsky, und habe angefangen mit 6 Jahren zu schwimmen, bin dann mit elf 1987 zur 6. Klasse an die Kinder- und Jugendsportschule Werner Seelenbinder eingeschult worden, habe dann dort, war sehr erfolgreich, bin dann aber in den nächsten 2 Jahren an der Kinder- und Jugendsportschule, ja, es wurde weniger, ja, also ich war DDR-Meister 87 und dann nahm das ab und plötzlich hat man sich im B-Endlauf wieder gefunden und Leistungssport zu machen und ja, irgendwo nach Platz 10 in der damals DDR zu sein, hat mich nicht erfüllt. Dann habe ich gesagt, okay, das wird schwierig. So, dann kam die Wende und vor der Wende wäre es jetzt nicht so leicht gewesen, einfach zu sagen, ich gehe hier von der Sportschule runter, und nach der Wende war es dann eben deutlich einfacher. Keiner wusste, die Trainer wussten nicht, was passiert, Lehrer wussten nicht, keiner wusste, wie es irgendwie weitergeht. Und ich glaube, im November, also es war noch im November 89, also kurz nach Maueröffnung, habe ich dann gesagt, okay, für mich ist hier der Weg zu Ende. Es war auch so, dass das tatsächlich bei uns im System war es dann so, dass eine sogenannte Schulzeitstreckung ab der 8. Klasse, in der ich da war, auch einsetzt. Das heißt also, dass man für seinen Realschulabschluss oder für sein Abitur eben nicht 10 oder ja, damals noch 12 Jahre, sondern eben entsprechend 1-2 Jahre das länger macht, um mehr Zeit fürs Training zu haben und sich darauf zu konzentrieren. Und das begann dann quasi, und das kam dann für meine Klassenkameraden auch nicht zum Tragen, aber es hätte begonnen, aber so war es eben für mich mit dem Grund zu sagen, okay, ich höre auf, wechsle auch schnell die Schule, bin dann ab Januar 90 schon an meine alte Schule gegangen, wo ich eingeschult wurde, wo ich dann Gott sei Dank auch Abitur machen konnte. Und insofern war das ein relativ schneller Schritt. Hatte dann vor, also dass ich Sport weitermachen will, war irgendwie klar. Wollte Basketball spielen, hatte, glaube ich, 2 Trainingseinheiten damals bei ADW Berlin, der beste Verein im Osten Berlins. Musste nochmal zur Abschlussuntersuchung an die Sportschule, und da wurde mir gesagt, ich habe eine Skoliose im Rücken und Basketball ist jetzt aufgrund der Stauchung etc. für den Rücken nicht das Beste. Ja, hat gesagt, na, was können wir machen? Naja, Schwimmen ist ganz gut. Hat gesagt, das ist eine tolle Idee. Hast du gerade aufgehört, willst du ja auf keinen Fall wieder machen. Und dann war irgendwie, ja, also Spielsport, Schwimmen, dann lag irgendwie Wasserball nahe und habe mich dann umgehört bei uns. Und im Osten Berlin gab es jetzt nicht so viele Vereine. Habe dann Lok Schöneweide gefunden, habe dann angefangen im Januar 90 mit 1 bis 2 Mal Training in der Woche. Und das, ja, nach vorher 10, 11 Trainingseinheiten die Woche war natürlich 1, 2 Mal irgendwie ein großer Unterschied. Hab dann da ein Jahr gespielt. Ich glaube, da gab es auch noch so eine DDR-Oberliga. Hat viel Spaß gemacht, aber ja, hat mich jetzt nicht komplett ausgefüllt. Und wir hatten dann irgendwie so als Partnerverein den SC Wedding, wo sich gerade zu der Zeit ein bisschen was tat. Die waren vorher schon recht erfolgreich im Jugendbereich, aber auch Nachwendezeit bekam einen neuen Trainer, Werner Kniep. Werner Kniep, zu DDR-Zeiten extrem erfolgreicher Trainer im Wasserball, 1960 bis 64, hat Dynamo Magdeburg und Dynamo Berlin, die beiden erfolgreichsten Vereine zu der Zeit, trainiert. Jetzt muss ich ein bisschen aus der Geschichte plaudern, ohne die genauen Zahlen zu haben. Aber ich glaube, sie wurden, die DDR wurde Fünfter 1964 in Mexiko. Mexiko war 68, 64 war Tokio. Ich glaube, sie waren Fünfter in Tokio und das war zu schlecht, wurde nicht weiter gefördert und damit gab es Wasserball nicht mehr. So, und das, klar, die was oft eben kam mit Schwimmern, kann ich auf dem gleichen Platz, wo ich in Wasserballmannschaft trainiere, 35 Medaillen bei Olympischen Spielen erringen. Und so ging dann die Tendenz dahin. Und der fand sich also beim SC Wedding ein als Trainer. Und das war für mich auch so ein Grund. Die haben mich gefragt, willst du nicht kommen? Und dann bin ich im Herbst 90 zum SC Wedding gewechselt. Und für mich stand von Anfang an klar, dass ich Torwart werden will. Komischerweise, ich war mit Abstand der schnellste Schwimmer zu dem Zeitpunkt, weil ich ja vom Leistungssport schwimmen kam. Hab witzigerweise als Torwart oft das Anschwimmen bestritten, den Ball geholt und bin dann zurück ins Tor gegangen. Also heute unvorstellbar, aber das war in der Jugend damals noch so. Man durfte ja auch nicht über die Mittellinie. Auch das ist ja heute anders. Und gerade bei Lok Schöneweide, die wollten natürlich immer, dass ich im Feld spiele, aber habe ich gesagt, nein, ich möchte ins Tor. Ich bin auch früher immer schon gerne beim Fußball, wenn wir Fußball als Ausgleichssport hatten, ins Tor gegangen. Und so war das für mich vom ersten Tag an irgendwie klar. Und mein Trainer bei Schöneweide hat sich versucht, dem in den Weg zu stellen, aber habe ich gesagt, dann komme ich gar nicht mehr. Und dann durfte ich ins Tor und so bin ich dann auch zur Wedding gekommen. So waren meine ersten Fußabdrücke im Wasserballsport.
Und ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Zeit im Grunde genommen davor kommen, in der Kinder- und Jugendsportschule hieß es, richtig?
Genau.
Weil das ist ja schon, ich sag mal, zum einen vom System her, was man da so mitbekommt, wie das Ganze abläuft, vom Aufsatz her und vom Durchlauf her, vom System her was ganz anderes, was man sich heutzutage ja zum einen gar nicht mehr vorstellen kann, aber halt, wenn man jetzt in dieses leistungsorientierte, kadermäßige geht, durchaus ja auch wieder in Mode kommt. Aber nimmt man das oder wie hast du das damals in dem Alter wahrgenommen?
Na, es war schon, also man wurde schon hofiert, ja. Also es gab, wir waren, also an die Sportschule bin ich gekommen mit 11 Jahren. Man ist hingekommen und es wurden in dem Alter schon Videoaufnahmen gemacht von Starts, von Wänden. Wir haben im Strömungskanal trainiert. Es wurden Laktattests gemacht, ein bis zweimal die Woche. 11-mal Training, ja, also 5-mal in 5 Tagen in der Woche, vormittags, abends und dann noch am Samstagvormittag mit Umfängen plötzlich von, ja, was sind wir geschwommen? Also, ja, 40, 50 Kilometer die Woche plus Athletiktraining. Das war schon erstmal ein Umstieg, war extrem viel und war schon besonders. Es gab, du weißt selber, im Osten gab es nicht alles zu essen, was man gerne hätte, aber an der Sportschule wurde eben vieles möglich gemacht. Ja, also da gab es dann schon regelmäßig Bananen und andere Dinge, die eben viele andere eben nicht hatten. Also das war schon privilegiert. Ja, dafür war man früh 7.30 Uhr, saß man am Beckenrand, hat sich sein Programm angehört, 6x1000 und was auch immer. War besonders, man war dann eben den ganzen Tag da, 16.40 Uhr, das weiß ich noch, war Schulschluss an den kurzen Tagen und wir hatten 2 lange Tage, 18.30 Uhr, so das war so das Programm und Samstag dann nochmal, ich glaube zu der Zeit gab es sogar noch Samstag Schule, das heißt irgendwie 2-3 Stunden Schule und dann noch eine Trainingseinheit, also ich sag mal irgendwie so von 8 bis 12 war man auch da nochmal beschäftigt. Ja, also das war schon besonders und witzigerweise gibt es ja heute auch noch, ja, die Elite-Schule des Sports heißt sie heute in Berlin und auch da gehen ja Schwimmer noch nach wie vor, die dort trainieren und wir haben ja in Berlin noch das Pendant, die Pölschau-Schule, wo es jetzt mittlerweile auch im Wasserballbereich sowas gibt. Ich weiß nicht 100%, wie diese Systeme da funktionieren, ob ich glaube, abends trainieren die dann im Verein, die Sportler oder die abends trainieren im Verein. Und das, aber das System ist ein bisschen ähnlich. Mal gucken, ob es irgendwann meinen Sohn betreffen wird, der fleißig schwimmt, und mal schauen.
Aber gibt es denn so im Nachhinein, würdest du sagen, es gibt irgendwelche Dinge, die man damals so mitgenommen hat, die einem beigebracht wurden, die dir mittel- bis langfristig in der späteren Wasserballkarriere irgendwie geholfen haben?
Na, ich würde mal, so sagen, also es gibt einfach, ja, es war ein anderes System so, und es gibt Dinge einfach, die sich ein Trainer vielleicht heute auch mehr wünschen würde. Also es war einfach mehr Disziplin und Dinge, ich bin ein großer Fan von Dingen zu hinterfragen, vor allen Dingen auf politischer Ebene, auf zwischenmenschlichen Ebenen. Aber es gibt einfach Dinge im Trainingsbereich, die muss ich nicht hinterfragen. Warum muss ich das jetzt machen? Der Trainer ist dafür verantwortlich, der bekommt dafür sein Geld. Und wenn der sagt, das machen wir jetzt, dann würde ich mir heutzutage öfter mal wünschen, das machen wir jetzt, ja. Und jugendliche Spieler von heute oder was man auch generell mitkriegt, da werden schon öfter mal Sachen gefragt, muss das jetzt sein oder wie auch immer. Ich will das nicht schlecht reden und ich will auch nicht in den Himmel heben, wie es war, aber manchmal so dieses, das nehme ich so mit, dass die Disziplin da ein bisschen eine andere war. Ob besser oder schlechter, das möge jeder für sich entscheiden, aber ich nehme das so mit, dass das irgendwie wertvoller war und man mehr fokussiert war auf die Ziele. Und bei allen Thematiken, die es rund um den Sport gibt, wenn ich da an das Thema Doping denke, wir wissen alle, dass das eben vielleicht ein bisschen anders früher war. Gleichwohl wurde in vielen Ländern zu unerlaubten Mitteln gegriffen und trotzdem war die DDR mit ihren 16 Millionen Einwohnern eins der drei erfolgreichsten Länder bei den Olympischen Spielen jeweils, um Medaillen zu holen, weil man natürlich eben Ruhm und Ehre hatte und im Zweifel auch ausgesorgt hat mit einer olympischen Medaille oder Goldmedaille. Und ich bringe immer wieder gerne den Vergleich an der Stelle, ja, in einem Land, wo heute der Dschungelkönig 150.000 Euro gewinnt und ein Olympiasieger bekommt 20.000 Euro. Da stimmen die Verhältnisse irgendwie nicht, ja. Also die Jungs und Mädchen bereiten sich 4 Jahre auf so ein Event vor und man muss wirklich viele Entbehrungen in Kauf nehmen. Und dann wird man eben so abgespeist. Das ist schon irgendwie, ja, also da hält sich die Motivation einfach auch in Grenzen. Ja. Da gibt es andere Länder, andere Zeichen, wo man eben als König wiederkommt mit einer Medaille. Das haben wir eben nicht. Und ich glaube, das war den Fokus. Man hatte auch die Chance, wenn man im Sport erfolgreich war, wie hieß es immer schön, das kapitalistische Ausland zu sehen. Ja. Und das war natürlich auch Ansporn. Das ist mir nie gelungen. Dafür war ich auch zu jung, weil ich habe mit 13 aufgehört. Aber das war, glaube ich, später schon auch definitiv ein Anreiz.
Und jetzt haben wir ja schon eben so ein bisschen den Werdegang von Schöneweide, SC Wedding, dann zum Schluss irgendwann bei der SG Neukölln Spieler gewesen und dann ja auch irgendwann in die Funktionärsebene so ein bisschen gegangen. Ne? Also
ja, das war relativ parallel schon. Also ich habe 94 angefangen und als Torwart ist man ja oft auch der verlängerte Arm des Trainers generell. Ja, man sieht von hinten im Spiel ja viel. Man kann auch nochmal während des Spiels irgendwie eingreifen, Kommentare geben. Das macht ja irgendwie schon die Besonderheit aus. Und mein lieber Vorgänger als Kapitän bei Neukölln, Sascha Tempke, der hörte dann irgendwann auf oder hat sich beruflich verändert und spielte nicht mehr für uns. Und so wurde ich dann Kapitän und habe sowieso schon vieles gemacht und habe auch gerne organisiert, generell Fahrten etc. Und war dann, also wenn ich Manager sage, klingt das ein bisschen hochtrabend, aber Organisator möchte ich es mal nennen. Ja? Und habe die Fahrten organisiert, habe mich um Spieler, die zu uns kommen, gekümmert, hier nochmal geguckt, ob die eine Wohnung haben können oder ob wir denen eine Ausbildung verschaffen können. Da viel in Kooperation mit Frank Buchholz, der dann auch später ja mein Trainer war und vorher schon Co-Trainer war, viel zusammen gemacht. Und ich weiß gar nicht, wann ich dann war irgendwie die Frage, willst du nicht auch Wasserballwart machen? Da habe ich gesagt, na klar, können wir auch noch machen. Ich weiß gar nicht, ich würde jetzt ihr fühlt schätzen, von 2000 bis 2006, 2007 habe ich dieses Amt ausgefüllt, als ich dann Bundesliga angefangen habe zu pfeifen. Habe ich dieses Amt abgegeben, um dann eine Häufung der Ämter zu nicht zu haben. Klar, jeder weiß, ich bin Neuköllner, Neukölln werde ich nicht pfeifen, also insofern, aber trotzdem, ja, um da irgendwie einen sauberen Schnitt zu haben, war man eben dann, habe ich das Amt abgegeben, habe mich dann nur noch auf die Pfeiferei fokussiert, dann waren noch mal so ein paar kleinere Sachen, wo man zwischendurch, also kleinere Sachen, in dem Moment waren es größere Sachen, aber noch mal ein bisschen was mit organisiert hat, sei es der Weltcup 7 in Berlin, sei es der Weltcup 18 in Berlin.
Und aktiv ist es ja tatsächlich so, dass du, ich weiß nicht, ob es einen anderen Torwart schon mal gegeben hat, der Spieler des Jahres wurde. Also als Torwart, wahrscheinlich in der Zeit, wo es nicht nur ein oder zwei ganz gute Torleute gab, ja nicht selbstverständlich.
Ja, also da müssten wir jetzt, ich hätte fast gesagt, Klaus Bastian, Gott hab ihn selig, fragen. Irgendwo wird wahrscheinlich auch diese Statistik noch geführt werden, wer die Wasserballer des Jahres der letzten Jahre. Bin ich in der Tat geworden, 2003 war es. Muss aber gleich fairerweise dazu sagen, ich war damals schon nicht der beste Torwart, weil es gab bei Spandau Alexander Cigia unter anderem, der um Klassen besser war. Aber vielleicht war das positiv, also einmal hatte ich Glück, das System, wie wird der Wasserballer des Jahres ermittelt, nämlich aus den Nominierungen Spieler des Tages heraus. Beim Wasserball ist eben nicht die Presse überall und das Fernsehen überall, sodass es schwer machbar ist. Und man hat versucht, irgendwie einen Modus zu finden, wie kann man das möglichst gerecht gestalten. Und da ist man eben über die Anzahl der Spieler des Tages Nominierung gegangen. Ja, und wenn man eben in einem Verein spielt, wobei wir zu dem Zeitpunkt echt gut waren, unter, ich sag mal, Platz 4, 5, 6 immer in dem Bereich, hat man sie eben, wenn man nicht bei den zwei Top-Vereinen spielt, öfter mal die Chance, sich auszuzeichnen. Ja, wenn Spandau spielt, da gibt es eben Menschen, die Spieler, die 5, 6, 7 Tore schießen, da wird selten ein Torwartspieler des Tages. Und wenn dann vielleicht in dem Spiel gegen damals, war es damals schon Amateur Duisburg? Ich glaube, damals war es vielleicht noch Rote Erde Hamm sogar, der Haupt, oder damals noch Waspo. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da ist es eben schwer für den Torwart. Und ich glaube, ich war in dem Jahr 8, 9 Mal Spieler des Tages, was natürlich viel ist bei, ich glaube, damals war es noch eine 12er-Liga, 22 Spielen. Und so bin ich zu dem Titel gekommen. Den hat man, das ist auch schön, aber realistisch betrachtet muss man schon sagen, dass ich damals nicht der beste deutsche Torwart war.
Ja gut, aber es war ja auch Spieler des Jahres. Also Spieler des Jahres, ne, war ja nicht auf eine Position des Torwarts beschränkt. Von daher nehmen wir das mal so hin. Und danach, also jetzt abgesehen von der ganzen Bundesliga-Geschichte, hattest du ja natürlich auch die Gelegenheit, dann an den ein oder anderen Turnieren teilzunehmen. Sprich WM, EM. Das ist natürlich auch, egal ob Torwart oder Feldspieler, immer was ganz Besonderes, schätze ich.
Definitiv. Also ich habe angefangen 90, dann bin ich, wie gesagt, zu Neukölln, nicht zu Neukölln, zum SC Wedding gewechselt. Und zwei Jahre später durfte ich als Jahrgang 76 bei den Jahrgang 73ern mit Europameisterschaft spielen in Schobronn. Das war schon ein Highlight, absolut. Und ich kann mich da noch erinnern, das Spiel um Platz 5. Nach uns war das Spiel um Platz 3 und Finale und die Ungarn ein absoluter Top-Favorit. Und die Halle war schon voll und wir haben da irgendwie vor 2.500, 3.000 Leuten gespielt. Das war echt ein Highlight. Da durfte ich auch spielen. Vorher, also ich bin als zweiter Torwart dahin, aber irgendwie, ja, manchmal ergibt sich so in so einem Turnier was und durfte ich dann auch anfangen, dem Spiel um Platz 5. Da auch sehr gut erhalten gegen Russland war das. 6-5 gewonnen, überraschend, womit man die WM-Quali für das Jahr darauf erreicht hatte. Das war schon ein Erlebnis. So. Und dann die WM konnte ich leider nicht spielen, weil ich bei den 76ern dann meinem tatsächlichen Jahrgang gebraucht wurde. Und das war so nah aneinander, dass es nicht funktioniert hat. Und habe dann die EM gespielt mit den 76ern. Und durfte dann 94 war nochmal eine EM mit dem Jahrgang 75. Und ja, da hat sich's ergeben, da auch eine ganz gute EM gespielt. Und dann gab es ein bisschen Zerwürfnis zwischen Bundestrainer Nico Ferrujo und damals, ich glaube, der deutschen Nummer 1, wenn man das so sagen kann, Volker Wörn. Und es wurde ein Torwart gesucht und ich hatte Schulferien, war komplett frei und bin da mit reingerutscht als zweiter Mann nach Daniel Voss. Und ja, es war natürlich ein Highlight, ja, für einen 18-Jährigen eine Weltmeisterschaft zu spielen. Dann das Jahr danach nochmal eine Junioren-WM in Dünkirchen in Frankreich mit Platz 5. Also es waren schon ein paar Highlights und dann ging leider dann begann ich eben die Ausbildung. Und da war eben, stand auch ein Wechsel zu Spandau in Frage und da habe ich mich aber für die Ausbildung entschieden, weil ich eben gesagt habe, okay, du müsstest zweimal trainieren am Tag. Das schaffst du nicht mit einer Ausbildung realistisch, weil die Zeiten eben auch so waren, dass es mit Berufsschule nicht funktioniert hätte. Und schweren Herzens, aber habe dann eben gesagt, versuche beides unter einen Hut zu bringen. Und da war Neukölln dann eben meine Wahl.
Und gutes Stichwort, Europameisterschaft oder internationale Turniere. Jetzt haben wir ja schon, hast du ja gerade erzählt, wie das aus der aktiven Perspektive ist oder war. Jetzt ist es natürlich die letzten Jahre so ein bisschen dahin gewandert, dass das Ganze oder dass du das Ganze aus der Schiedsrichterposition ja auch sehen kannst oder wahrnehmen kannst. Wie ist es denn dazu gekommen? Also Schiedsrichter, ich weiß nicht, wenn man heutzutage Spieler mal fragt oder auch Trainer fragt, möchtest du gerne noch einen Schiri-Schein machen? Da rennen jetzt nicht alle einem die Tür ein und schreien Juhu. Wie ist deine Wahrnehmung da?
Ja, das ist in der Tat spannend. Also ich habe, glaube ich, ich habe 12 Jahre Bundesliga gespielt und war immer einer, der den Schiedsrichtern vom Becken heraus erklärt hat, wie es eigentlich richtig geht. Ich glaube, nie beleidigend gewesen dabei. Immer mehr so den als Lehrer, was Schiedsrichter besonders gern haben, heraushängen lassen. Und ja, und dann habe ich, als meine Karriere zu Ende ging, habe ich gesagt, naja, vielleicht zeigst du mal, dass du es ja nicht besser machst, aber das wie einfach oder wie schwer das ist, habe im Training mal ein bisschen probiert und es hat mir irgendwie Spaß gemacht. So, und dann bin ich dabei geblieben und habe dann angefangen und in der Tat gibt es wenig Schiedsrichter, die in der Bundesliga gespielt haben. Es gibt bei den, mir fällt Mirko Arnzen noch ein, von meinen aktuellen Kollegen. Jetzt habe ich bestimmt jemanden vergessen, der sauer auf mich ist, aber dann muss ich passen. Jens Goldbaum hat mal angefangen, aber hat dann irgendwie doch gesagt, das ist es nicht für ihn. Ja, ich glaube, sonst fallen mir wenig ein. Ja, und so war es eben, dass ich dazu gekommen bin und dann hat man eben Bundesliga gepfiffen, hatte vielleicht ein bisschen mehr Akzeptanz bei Spielern, weil die gesagt haben, okay, der hat das selber mal gemacht. Und ja, mit den Leistungen schienen auch alle soweit einverstanden zu sein, dass es eben dann gereicht hat. 2011 wurde ich, glaube ich, auf zu so einer Ländklinik, so sagt man, warum das Klinik halt, weiß ich bis heute nicht, also irgendwie geschickt. Das geht dann über drei Bausteine, wo man zwei theoretische lange Wochenenden hat und dann ein Abschlussturnier. Das war in dem Fall in Serbien, in Belgrad. Und da pfeift man eine Woche lang Spiele und danach gibt es eben eine Abschlussnote. Und wenn man bestanden hat, dann dann bekommt man ein Zertifikat, dass man theoretisch in der Länden pfeifen darf und dann muss man noch vom Verband nominiert werden. So, dann gibt es Verschiebungen, hören Schiedsrichter auf, sind altersmäßig über dem Limit und das Glück hatte ich dann, so dass ich seit 2012 auch tatsächlich auf der Ländliste stehe. Ja, und dann beginnt man wie im normalen Sport, ja. Man beginnt in der dritten Liga, fängt an, irgendwelche Qualifikationsrunden für die Ländtrophy zu pfeifen, Freundschaftsturniere oder ähnliches und kann sich dann hocharbeiten und dann wird's ein bisschen mehr und dann hatte ich das Glück, 2017 durfte ich die Europameisterschaftsqualifikation für die U17 pfeifen in Manchester. Großartiges Turnier, also viel auch nett drumherum und durfte dann tatsächlich 2017 in Malta die Europameisterschaft U17 pfeifen. Und das war natürlich nun nochmal ein Highlight. Dieses Jahr war ich nominiert für die U16 Weltmeisterschaft in Griechenland, die parallel sowohl Jungs als auch Mädchen stattfinden sollte. Aufgrund Corona jetzt erstmal verschoben. Mal gucken, ob es dann beim Nachfolgetermin dabei bleibt, ob ich dabei bin, ob die stattfindet, wie auch immer. Bin ich natürlich gespannt. Wäre auch nochmal ein Highlight. Und ja, also es macht viel Spaß und das ist dann auch schon natürlich Belohnung. Also,
jetzt hast du ja gerade gesagt, du warst eher dann so der Typ, der dem Schiedsrichter am Beckenrand dann auch mal ganz gerne gesagt hat, wie es denn eigentlich, wie die eigentliche Entscheidung gewesen wäre. Wie gehst du denn heute auf der anderen Seite am Beckenrand mit solchen Kollegen dann um?
Also es kommt immer, also es ist zwiespältig, ja. Es ist mal die Art und Weise. Also ich, wer mich kennt und die Spieler kennen mich, ich höre gerne schon mal weg, ja, wenn irgendjemand was aus dem Wasser kommt. Weil man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Man muss auch mal die Ohren zumachen, auch wenn die Trainer was sagen. Ja, wir sind in einem Sport, wir sind Emotionen, da muss man schon mal gucken. In dem Moment, wo es für die Zuschauer allerdings so wird, dass es aggressiv wird, dass jemand auf dich zustürzt oder da muss man reagieren, da muss man irgendwie klar Ermahnung aussprechen, auch mal die gelbe Karte ziehen und da Einhalte gewähren. Und wenn es beleidigend wird, dann muss es eben auch die rote Karte sein. Ja? Also man muss sich nicht als mit einer komischen Sprache betiteln lassen, aber das hat man auch sehr, sehr selten. Also ich weiß gar nicht, wie viele rote Karten ich in meiner Karriere gezogen habe. Es waren extrem wenige, wenn dann eher bei Regeln missachtet wurden. Ja? Wenn der Betreuer plötzlich auf der 5-Meter-Linie auftaucht, dann da habe ich keine Chance. Da gibt es nur die rote Karte. Da kann ich ja nicht mal gelb zeigen, selbst wenn ich wollen würde. Das ist dann so. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist so ein bisschen klar, es gibt klare Regeln. Das ist eben manchmal so dieses Problem. Also die Trainer und Spieler müssen sich daran halten. Das ist so, wenn ich aber gucke in anderen Sportarten, was da passiert, da müssen die sich schon einiges noch mehr anhören lassen. Also das ist so ein bisschen zwieschneidig. Also da guckt man eben vielleicht mal ein bisschen grimmiger oder mal ein bisschen böse oder zeigt mal mit dem Finger noch mal hin, dass man es gehört hat. Aber ich versuche da irgendwie du merkst, ich winde mich jetzt gerade ein bisschen.
Einen diplomatischen Mittelweg zu finden.
Genau, vielleicht hört doch einer meiner Schiedsrichterbeobachter, der beim nächsten Mal darauf achtet und sagt, da hätte es jetzt mal gelb geben müssen, wo man vielleicht noch mal ein Auge zugedrückt hat. Das ist ja auch dieses Schwierige, ja, weil beim nächsten Schiedsrichter, der geht anders damit um. Wir sollten schon in etwa irgendwie die gleiche Linie haben. Deshalb ist es ganz schwer, da den richtigen Weg zu finden an der Stelle.
Aber ich denke mal, also als aus Spieler- oder aktiven Sicht oder aus Trainersicht würde ich jetzt einfach mal unterstellen oder unterschreiben, das, was du gerade gesagt hast, dass man auch mal, solange es nicht beleidigend wird oder irgendwie körperlich wird oder unqualifiziert wird, einfach vielleicht auch mal ein Auge zudrückt, Fingerspitzengefühl beweist und dann mal bewusst weghört. Ja, also es gibt ja genug andere Schiedsrichterkollegen, die man ja hier auch in Hannover oder sonst wo in der Republik hat, die halt dieses Fingerspitzengefühl nicht haben. Und da bilde ich mir einfach ein, dass es das so ein bisschen damit zusammenhängt, dass die weder, also vielleicht Wasserball gar nicht gespielt haben oder eben nicht auf einem entsprechenden Niveau. Also das würde ich dann immer in dem Fall, wenn ich mich mit solchen Kollegen dann am Beckenrand treffe, dann immer schon nochmal so unterstellen, dass da vielleicht dieses Fingerspitzengefühl aufgrund der Erfahrung nicht da ist. Und dabei rede ich jetzt nicht von irgendwelchen jungen Schiedsrichtern, ja, also ganz bewusst, sondern denen, die schon länger pfeifen und vielleicht auch Bundesliga pfeifen. Jetzt kommen wir mal zu den aktuellen Regeln. Die wurden ja jetzt vor kurzem geändert. Gefühlt würde ich sagen, ist da noch nicht so wirklich der rote Faden drin irgendwie. Weil wenn man sich jetzt beispielsweise Champions League-Spiele anguckt, wird da ganz anders gepfiffen als jetzt in der Bundesliga. Dann in der Bundesliga wird da ganz anders gepfiffen wie im Bezirk. Und größtenteils, also außer jetzt bei der Champions League, laufen da aber teilweise dieselben Schiedsrichter rum. Und dieselben Regeln gelten ja auch. Also ist das jetzt nur ein Gefühl, was ich habe, oder ist das tatsächlich so, dass da teilweise unterschiedlich gepfiffen wird?
Also ich sag mal so, erstmal ein bisschen mal ausholen. Also wir haben ja, ich pfeife jetzt irgendwie seit 15 Jahren und auch davor habe ich 12 Jahre gespielt und wir sind in einer Sportart, die ständig ihre Regeln wechselt. Ja, also das ist, finde ich, erstmal schon schwierig, dass man sich anpassen muss und mit der Zeit gehen muss, das verstehe ich. Aber wenn ich mir den Fußballsport angucke, der hat kaum veränderte Regeln und ist über Jahre hinweg erfolgreich. Also insofern ist da schon mal die erste Frage, muss man ständig so viel an den Regeln ändern? Ich erinnere mich noch, wir haben mal in einer Land-Trophy gab es mal, weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, gab es mal eine Saison lang 2 Punkte, wenn man ein Tor von hinter 7 Meter geschossen hat. Ja, so, also so verrückt war es mal, das wissen viele gar nicht mehr. Und man bringt jetzt neue Regeln raus und ich habe vorhin gesagt, Juniorenweltmeisterschaft 95, da haben wir schon gespielt mit auf dem 25-Meter-Feld, wir haben mit 5 Leuten gespielt, mit einem kleinen Ball, mit 30 Sekunden Angriffszeit, wo schon vieles ausprobiert wurde, was man jetzt irgendwie als neu versucht hinzustellen, aber man hat schon vieles schon mal probiert. Das vorneweg. Ansonsten mit den Auslegungen. Manchmal, als ich gerade aufgehört hatte, hatte ich mal alte Herren-Masters-Turniere mitgespielt und da, wenn ich vor Ort war, natürlich auch gepfiffen. Wenn man da so pfeift wie in der Bundesliga, dass ein Center anspielt, wenn der Verteidiger dahinter steht, Arm im Wasser und ein Arm raus und diese klassische ein Arm raus, dann gibt es eben einen Freiwurf und kein Mensch erwartet irgendwie was anderes dort. In der Bundesliga ist, wenn ein klares Center-Anspiel kommt und der steht so dahinter, ist es ein Ausschluss. Also das ist, denn wenn ich so pfeifen würde auf einem Masters-Turnier, dann wäre nach anderthalb Vierteln 3-3, ja. So, und da, also man muss schon sich auch dem Spiel anpassen. Du hast recht, es ist schwierig. Also das gleiche Foul oder die gleiche Behinderung im Halbkreis muss im Bezirk genauso geahndet werden wie in der DWL. Das ist richtig. Aber ich kann nur für mich sprechen, es ist auch schwierig umzusetzen, ja. Also ich merke es ja auch in Berlin, ja. Wenn ich hier pfeife und Verbandsliga, da sehen einfach Schwimmbewegungen nicht so dynamisch aus wie in der DWL. Und wenn da einer davor steht, also wenn dann sich einer versucht, mit seiner 1 Minute 43 über 100 Kraul vorbei zu bewegen und der andere hält ihn ein bisschen fest, oh, dann ist es eben eine andere Dynamik, als wenn in der Bundesliga einer versucht, vorbeizuschwimmen und dann festgehalten wird mit beiden Armen. Deshalb ist es auch eine optische Geschichte. Also es gibt, glaube ich, kein Lehrbuch. Und klassisch kann ich immer nur wieder sagen, wir treffen uns ja einmal im Jahr alle Bundesliga-Schiedsrichter und sind 50 Leute in einem Saal und gucken uns Spielsituationen an. So. Und dann wird angehalten und wir sagen, wie hättet ihr entschieden? Und es gibt eben Szenen, wo eben, ich sag mal, bei 50 Leuten sagen, 17, das ist ein Stürmerfoul, 17 sagen, wir lassen es laufen und 17 sagen, es ist ein Ausschluss. Also so eine, waren jetzt 51, aber so eine Situation gibt es. Also es gibt oftmals nicht schwarz und weiß. Und wir sehen es im Fußball in der Bundesliga. Es wird Videobeweis 25 Mal hin und her gespult und selbst danach gibt es noch Diskussionen. Und ich glaube, im Wasserball ist das extrem, also weil man einfach viel mehr entscheidende Situationen hat, die eng sind, die so oder so sein können. Im Fußball gibt es davon, weiß ich nicht, wahrscheinlich gibt es da auch wissenschaftliche Erhebungen, die ich jetzt nicht kenne, aber im Fußball gibt es da vielleicht von 6-7 im Spiel. Im Wasserball sagt man irgendwie so im Bereich 14 bis 20 Entscheidungen. Ich glaube, gut ist, wenn ich am Ende von so einem Spiel rausgehe und die waren ausgeglichen, ich sag mal, wenn es jetzt 16 sind, das ist 8-8, 9-7 irgendwie für Blau und für Weiß, um es mal plastisch zu machen. Wenn man so Dann hat man irgendwie ein gutes Spiel gehabt. Klar, große Fehler sollten nicht drin sein. Das ist, also wenn es jetzt gravierende Regelverletzungen sind, die sollte man möglichst nicht auf der Uhr haben. Aber jetzt war das Strafruf oder war es ein Ausschluss? Das ist ja manchmal auch, ein Trainer sieht das manchmal anders, weil der sieht das im Zweifel, seine Mannschaft ist 25 Meter weit entfernt und der Schiedsrichter steht im Zweifel 5 Meter daneben. Was nicht heißt, dass das besser oder schlechter, also das möchte ich mir gar nicht anmaßen, ja, also dass wir das alles richtig machen. Aber man hat einfach einen anderen Blickwinkel und nimmt es anders wahr. Das ist einfach so.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, also auch mit der Notwendigkeit überhaupt, diese Regeln jetzt ständig oder jedes Jahr irgendwie neue Regeländerungen durchzuführen, damit es vielleicht medial ein bisschen spannender wird und besser wird, wo ich jetzt auch noch meine Bedenken hätte, dass das jetzt durch irgendwelche regelmäßigen Regeländerungen wirklich eintritt. Aber gefühlt ist es ja auch so, dass, wie du schon sagst, viele enge und schnelle Entscheidungen ja auch sind im Wasser, gerade im Champions League und DWL, dass man da sehr, sehr viel, Last und Verantwortung auf diesen Schiedsrichter am Beckenrand, nicht ablädt, aber ihm doch einen großen Rucksack mitgibt irgendwo und viel auch Regelauslegung ist oftmals.
Definitiv. Also das ist so, aber dafür machen wir den Job auch, ja. Und ich glaube, es gibt ja für uns nichts Schöneres als ein Spiel, was 8-8, 9-8, 10-9 ausgeht, zu pfeifen. Ein 16-3, da geht man nach Hause und ja, ob ich jetzt da war oder nicht, das ist nicht wichtig. Also diese engen, knappen Spiele, die sind ja das, wofür man letztendlich auch trainiert und wofür man es macht. Und dafür pfeift man eben und man will eben alles richtig machen. Und da stelle ich auch, dass es jeder richtig machen will. Man merkt natürlich, wenn man jetzt irgendwie einen Pfiff hatte, wo man denkt, oh, der war jetzt, vielleicht hättest du doch mal eine halbe Sekunde warten sollen. Ungeschickt, so, und dann geht's aber genau los, dann muss man eben den Kopf ein Stück weit ausschalten und die nächste Szene wieder neu als Szene bewerten und nicht zu sagen, okay, ich versuche das jetzt irgendwie auszugleichen, weil wenn ich damit anfange, dann läuft das Spiel an mir vorbei, das geht nicht. Also muss jede Szene neu arbeiten und dann ist es vielleicht in dem Moment mal so, dass derjenige sich benachteiligt fühlt und man guckt aber, dass man dann wieder neu sich konzentriert und neu weiterpfeift. Fehler machen wir alle. Jetzt kommt wieder dieses schöne Beispiel. Ja, auch die Spieler verschießen und der Trainer wechselt mal falsch. Aber das ist so. Aber ich mache den Fehler ja nicht bewusst oder will ihn aber dann auch nicht ein zweites Mal machen. Und man hat eine hohe Verantwortung. Das ist so. Aber dafür ist man auch Schiedsrichter. Und man muss damit umgehen können. Und klar hat man den Druck. Aber es hängt auch nicht mein Leben davon ab. Ja, also dann ist es eben so. Klar. Keiner macht gern Fehler und ich habe auch keine Lust auf eine Besprechung danach mit dem Beobachter und mir anhören zu müssen, du hast das Spiel entschieden. Also sowas braucht, glaube ich, keiner. Aber die gewisse Verantwortung und den Druck zu haben, das ist vollkommen in Ordnung. Das haben viele Menschen in vielen Bereichen ihres Lebens und damit muss man umgehen können. Sonst ist es eben auch der, wenn ich es als Job bezeichnen will, der falsche Job oder auch das falsche Hobby.
Und jetzt haben wir ja schon gesagt, du pfeifst ja nun sowohl Bundesliga als auch international. Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, in der Vorbereitung, also es gibt ja eine gewisse Vorbereitung, irgendwelche Rituale, man bereitet sich halt auf so ein Bundesligaspiel vor. Gibt es da Unterschiede, wie man sich auf so ein Spiel vorbereitet, egal ob jetzt in der Bundesliga oder international beispielsweise?
Ich glaube, also es ist ein bisschen also differenziert. Also ich würde sagen, nein. Also die Vorbereitung ist schon sehr ähnlich, klar. Also es gibt das Besondere, wenn ich darf jetzt auch seit, ich glaube, vor 3 Jahren habe ich mein erstes Champions League Spiel gepfiffen. Champions League Spiel, du weißt einen Tag vorher an, du besichtigst das Bad nochmal, gehst nochmal essen und hast irgendwie nochmal viel Kontakt mit dem Delegate, der dir je nach Delegate, die haben noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Wasserball von neu erklärt, was man nicht mehr braucht. Da ist natürlich schon noch mal ein anderes Level, wo man sehr, sehr aufgeregt ist. Aber die reine tatsächliche Spielvorbereitung, die beginnt irgendwie tatsächlich immer eine Stunde vorm Spiel. Also ich bin beim Bundesligaspiel genauso eine Stunde vorher in der Halle wie bei einem Champions League Spiel. Man zieht sich um, spricht nochmal mit seinem Kollegen, gerade international, wenn man den noch gar nicht kennt, klärt man noch so mal 1-2 Sachen, eigentlich normal sind, aber vielleicht andere Länder, andere Dinge bisschen anders sind, dass man einfach noch mal ein Gefühl hat. Im Spiel ist dann oft ganz anders und die pfeifen plötzlich ganz, ganz, ganz wild. Gott sei Dank habe ich das bisher selten erlebt. aber das kann schon mal passieren. Aber in der DBL, man hat mit jedem schon mal, man kennt zumindest den, ja, und weiß damit umzugehen. Wir haben unsere Headsets, wo wir auch nochmal zwischendurch Dinge abstimmen können. Aber man muss sich auch immer wieder neu einstellen, ja. Wir sind, ich weiß gar nicht, wie es, also ich weiß, im Handball, im Fußball gibt es feste Gespanne. Ich weiß gar nicht, wie beim Basketball und Eishockey ist bei den anderen großen Sportarten, aber da gibt es feste Gespanne, ja. Ist sowas besser, ist sowas schlechter? Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Was aber ist es so und wird sich auch in den nächsten Jahren, vermute ich, nicht ändern. Aber man, jeder Fall hat eben ein bisschen anderen Stil. Natürlich gibt es Menschen, wo man immer weiß, mit denen habe ich schon oft gepfiffen, da weiß ich genau, was der tut. Und die gibt es eben, die habe ich auch, wo ich so meine 1, 2, 3 Lieblingspartner, aber nur, weil ich weiß, wie man miteinander umgeht und wie man pfeift. Da brauche ich gar nicht zu reden, ja. Da beginnt das Spiel und jeder weiß, was der andere macht. Aber sonst ist von der Vorbereitung selber ist es gleich, ja. Man kommt nochmal ein bisschen zur Ruhe, zieht sich um, spricht nochmal mit den entsprechenden Verantwortlichen, sagt nett den Trainern Hallo, ohne zu sehr in den Smalltalk zu verfallen, ja. Sonst gibt es eben auch die Situation, mit dem hat er 10 Minuten gesprochen, mit mir nur 1 Minute. Klar gibt es auch, ich habe selber gespielt, wie gesagt, und da gibt es natürlich Verbindungen, aber dann lieber nach dem Spiel. Vor dem Spiel ist eben wirklich Hallo, klar, wie geht's und was macht das Leben, das kann man immer machen, aber dann sollte es das auch schon gewesen sein.
Aber du sagst dann auch zumindest in der Bundesliga, wenn man jeden kennt und vielleicht auch mal schon mit jedem so ein bisschen Kontakt hatte, mit den meisten von den Kollegen jetzt in der DBL schon auch schon mal gepfiffen hat, dass man dann durchaus, weniger Absprache braucht. Also man lernt sich auch im Spiel am Beckenrand dann, sag ich mal, besser kennen, ne? Wie du sagst, wie pfeift der andere? Ist der jetzt einer, der schnell pfeift, schnell rausstellt, wo es ein bisschen länger dauert, ne? Also ist wie in einer guten Partnerschaft sozusagen, ne? Dass man sich dann auch am Beckenrand, zumindest in der DBL, dann besser kennenlernt. International sagtest du ja, hast du jetzt noch nicht das Problem gehabt, dass es jetzt einen Kollegen gegenüber gab, der jetzt völlig wild gepfiffen hat. Ich gehe mal davon aus, das war in der Bundesliga auch noch nicht so.
Nein, also komischerweise, man hört ja immer Geschichten, ja, sowohl von aus der DBL als auch international. Und natürlich gibt es gerade international, wo sich Schiedsrichter auch ein Stück, die neu dabei sind, profilieren möchten oder auch die länger dabei sind, zeigen möchten, wer ist hier der Neuling. Da gibt es schon mal Dinge, ja, wo die extrem das Spiel führen und wo man sich denkt, na, den Ausschluss, den hättest du mir jetzt auch lassen können, weil der war vor meinen Füßen, aber ich wollte nochmal die 3/10 abwarten, was da passiert. Das ist schon so, aber das sind aber noch nicht, wo ich nach dem Spiel rausgekommen bin und gesagt habe, also was es schon mal gibt, dass man merkt, jemand ist zögerlich und pfeift sehr wenig mit. Das die Situation hatte ich schon ein paar Mal. Das passiert. Aber da lernt man ja auch draus, ja. Gerade wenn man mit jungen Schiedsrichtern pfeift, die am Anfang sind, wo man eben genau da helfen kann. Und in der DBL sind wir aber, glaube ich, alle auf einem Niveau, wo das vernünftig funktioniert. Leider, man kennt eben noch nicht wirklich alle, ja, weil wir werden oft regional eingesetzt, um natürlich auch in unserer Sportart Reisekosten zu sparen. Also ich pfeife jetzt selten in Esslingen und in Würzburg, sondern das ist eben eher die Region Hannover, Berlin, Potsdam, Hamburg, ja. So, das ist einfach so. Brauchen wir nicht drüber zu philosophieren. Wir sind eben keine Profisportart. Und dadurch hat man eben auch weniger mit Schiedsrichtern aus dem Süden zu tun, zum Beispiel, oder auch aus dem Westen. Und seltener, ja, wenn man in Hannover vielleicht pfeift, dann trifft man sich mal in der Mitte. Aber da lässt man eben auch gerne mal 2 Berliner fahren, um dort Kosten zu sparen, was ich auch vollkommen okay finde. Und aber man kennt sich, wie gesagt, zumindest von den Lehrgängen, man sieht sich einmal im Jahr und weiß, wer wer ist. Das habe ich international eben oft gar nicht, die Chance.
Aber dann ist es ja ganz gut, dass es halt zum Beispiel auch noch diese ganzen, zumindest im Nachwuchsbereich auch noch diese Länderpokale, Länderturniere gibt, wo man ja dann im Zweifelsfall auch immer Schiedsrichter aus möglichst allen 4 oder 5 Regionen, die es gibt, dann auch mal am Start hat und zumindest da mal die Möglichkeit hat, sich vielleicht ein bisschen persönlich kennenzulernen. Jetzt sagtest du ja gerade, okay, Druck- und Stresssituation am Beckenrand ist überhaupt kein Ding, ist auch so ein Teil des Jobs sozusagen. Wer da nicht mit klarkommt, der hat dann vielleicht auch die falsche Funktion oder hat sich dann den Schiedsrichterjob nicht unbedingt richtig ausgesucht. Jetzt gibt es natürlich zum einen, sage ich mal, die Druck- oder verantwortliche Situation für die Entscheidung im Wasser. Jetzt hat man ja auch oft enge Hallen. Wie ist es denn da mit Drucksituationen, die jetzt gar nichts mit dem Wasserball oder mit der Aktion im Wasser zu tun haben? Ich meine, es gibt da die Tribüne, es gibt vielleicht irgendwelche Fanlager auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Dann gibt es, hattest du auch schon erwähnt, den einen oder anderen Trainer oder Betreuer. Wie gehst du denn da mit diesen Stress- und Drucksituationen um, sage ich mal, die im Rücken mehr oder weniger passieren?
Definitiv. Also ich war als Spieler extrem emotional und habe mich auch mit dem Publikum angelegt, habe den Protokolltisch dabei nicht so zurückhaltend wie zu den Schiedsrichtern, bin mit denen umgegangen. Also das war schon, also da, wie gesagt, da so ein brodelnder Vulkan. Als Schiedsrichter ganz spannend, für mich selber, wenn man sich selber so ein bisschen reflektiert, komplett anders. Also je spannender, je aufregender es wird, je mehr Tuva-Bu am Beckenrand ist, desto ruhiger werde ich für mich selber und interessiert mich überhaupt nicht. Also was Zuschauer sagen, wird kein komplett ausblenden. Es gibt Hallen, also es ist abenteuerlich, wenn man sich dann die Kommentare der Zuschauer anruft, wo man eben auch merkt, wir sind eben beim Wasserball, ja, so beim Fußball gehe selber auch zur Union und stehe auch im Publikum und sehe auch manchmal Dinge anders als der Schiedsrichter aus der rosaroten Brille und so ist es beim Wasserball auch und das lasse ich auch jedem und das soll auch jeder machen und wenn der meint, er muss mich als Blinder beschimpfen oder warum hast du denn die Brille schon auf oder was auch immer, dann ist es so, dann ist es, glaube ich, sein gutes Recht, dafür geht er zum Sport, solange das auch da nicht, wenn es beleidigt wird, dann ist es so, wenn es jetzt zu drastisch werden sollte, dann muss man eben auch mal zum Sprecher gehen und jemand der Halle verweisen lassen. Ist mir noch nie passiert. Insofern glaube ich, da gibt's auch viele Dinge, die da gesagt werden dürfen aus meiner Sicht. Das ist eben Sport und da gehört Emotion dazu, aber lässt mich relativ unberührt. Also das kann ich extrem gut ausblenden. Man hat so manchmal den Wunsch, dass man sich umdrehen möchte und mal gar nicht besserwisserisch, aber einfach, weil man einfach erklären will, warum habe ich jetzt nicht gepfiffen? Weil die Regel das eben nicht anders hergibt und wie die Regel ist. Und Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, als es eingeführt wurde, ja, wenn der Verteidiger blockt und es keine Ecke mehr gibt, ja, wo dann Blinder muss doch sehen, dass es eine Ecke ist. Also der Satz kam eben am Anfang sehr, sehr oft, ja. Oder wenn beim Wurf in den Arm gegriffen wurde, warum gibt es jetzt kein Foul? So eine Geschichten. Aber das muss man dann eben runterschlucken und weiter sich auf sein Spiel konzentrieren. Und ich glaube auch alles, was man da macht, lenkt ja auch vom Spiel ab. Also die Spieler wissen auch in dem Moment, wo ich mich bei welcher Sport auch immer auf Scharmützel mit Schiedsrichter, Gegner, Zuschauern einlasse, lenke ich meine Konzentration vom Spiel ab und genauso ist es beim Schiedsrichter natürlich auch.
Also auch da wieder das vorhin schon so oft erwähnte Fingerspitzengefühl so ein Stück weit, ne? Und dann vielleicht mal 5 gerade sein lassen und bewusst den Kopf oder die Ohren ein wenig einklappen.
Genau.
Ja, also aber das mit dem von hinten in den Arm greifen und das ist ja jetzt sehr, sehr aktuell, dieses Thema, ja. Also daran kann ich mich auch noch erinnern, am Anfang dieser Saison, wo es ja dann auch die ganzen Schiedsrichterabende gab und wo man dann auch bei Trainingsspielen nach neuen Regeln gespielt hat, um das Ganze einfach mal auch aktiv zu erleben. Also es ist schon definitiv eine große Umstellung. Ja, also wenn man es 30, 35 Jahre irgendwie anders erlebt hat, dass dann auf einmal, der hat auch einen Ball auf der Hand. Warum gibt es denn jetzt 5 Meter? Also das war schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, sagen wir es mal so.
Ich hätte jetzt noch ergänzt, aber das ist genau so, ja. Und du, in dem Moment sagst du auch, und du pfeifst den Strafwurf und später auf dem Video siehst du, da war aber jetzt noch irgendwie einer dazwischen oder da stand noch ein Verteidiger, der die lange Ecke geblockt hätte oder war das jetzt tatsächlich ein Strafwurf? Das passiert, aber das muss man eben dann als seine Wahrheit verkaufen und das zeichnet ja auch die, wenn man international, ich sage das auch gerne so als Vergleich, also es gibt eben aus meiner Sicht gibt es 1, 2, 3 Schiedsrichter in der Welt, die stehen einfach nochmal über allen anderen und dazu gehört eben Boris Margeta aus Slowenien, der glaube ich alles pfeift, was man so pfeifen kann und wenn du den beobachtest beim Spiel, du siehst eine Situation, die der pfeift, und sagst dir, du hättest jetzt anders gepfiffen, dann guckst du ihn an, wie er das dir am Beckenrand verkauft. Nee, so war's. Also dann ist klar, da gibt's keine Diskussion. Ja? Also der verkauft 100% seiner Entscheidung als richtig und dann gibt's auch keine Zweifel. Und dann wird's für die Spieler natürlich auch schwierig, da irgendwie was gegen zu sagen. Klar, wenn unter Wasser was ist, wissen die im Zweifel, wie tatsächlich war. Aber der hat so eine solche Souveränität, das macht eben schon nochmal was aus. Und wie gesagt, davon gibt es, glaube ich, ganz wenig nur auf der Welt, die das so können. Und das ist dann schon beeindruckend.
Ja, also das war auch unter anderem sehr beeindruckend bei dem Final Eight in Hannover, ne? Also was nicht nur spielerisch vom Wasserball, vom Event, vom Drumherum sehr beeindruckend war, sondern halt auch diese ganze Schiedsrichter mal zu beobachten, wie du schon sagst, wie der eine pfeift, wie er es verkauft, wie er es begründet und wie souverän oder nicht souverän der ein oder andere dann dabei ist. Ne? Also das ist ja dann eine gewisse Art von Souveränität, wo du sagst, dass die wirklich dafür entscheidend ist, wie jemand auch wahrgenommen wird, ja. Und nicht nur er als Person, sondern halt auch die Entscheidung, die er dann getroffen hat, wie er gewiffen hat, dann halt auch den anderen gegenüber begründet, ja, und halt verkauft. Also das war vom Erlebnis her, wie gesagt, nicht nur sportlich, auch von dem Schiedsrichter beobachten, sehr, sehr beeindruckend. Stefan, dann vielen Dank erstmal für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann wünsche ich dir zumindest auf jeden Fall für die nächsten Spiele, für die Zukunft immer sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl. Bedanke mich und würde mich freuen, wenn wir uns in Hannover mal sehen demnächst, wenn man wieder Sport normal treiben darf.
Das war jetzt gerade, wäre jetzt noch mein Schlusswort geworden. Also vielen Dank auch an dich. Mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Ist schön auch nochmal man hat sich ja auch vorher auch ein paar Gedanken gemacht, nochmal in Erinnerung auch zu kramen. Und mit dem Pfeifen gebe ich dir recht. Und das ist gerade so mein sportlicher Wunsch, ja, dass es wieder Spiele geben wird, dass wir da auch tätig werden können. Und hoffen wir mal, dass uns das alle, dass wir das alle gut überstehen und dann wieder irgendwann zum Normalbetrieb übergehen können, wozu dann auch eben auch Wasserballspiele gehören. Ich freue mich drauf.
Genau, ja. Wir auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst live in Hannover.
Ja, bis dahin. Vielen Dank.
Jo, und tschüss. Dankeschön. Danke dir. Schönen Abend noch.
Ja, tschüss. Ja, dir auch. Tschüss.
Ja, das war sie auch schon, die 5. Ausgabe des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Vielen Dank, Stefan, für deine wirklich spannenden Ausführungen. Da hatte ich sehr, sehr interessante und spannende Gespräch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, euch in 14 Tagen auch wieder zur nächsten Episode des Podcastes begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleibt gespannt, wer auch der nächste Gast in der nächsten Episode sein wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, liked gerne die Facebook-Fanpage, teilt den Podcast und den Link zu den Podcast-Episoden in eurem Netzwerk. Ich hoffe, ihr habt interessante Impulse vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive des Schiedsrichters mitbekommen und nehmt vielleicht das eine oder andere mit für die nächste Situation dann am Beckenrand. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.